Es kann sein, jemand äußert sich blöd. Es kann auch sein, jemand äußert sich rassistisch zu mir. Dann ist es blöd für mich. Aber ich gehe immer damit rein und sage mir, ja, ich will irgendwie doch versuchen, ich oder vielleicht auch jemand anders, versuchen, diese Person zu überzeugen, dass das rassistisch ist und dass diese Person sich ändert, damit wir wieder zusammenkommen. Und ich wünsche mir, dass dieser Gedanke wieder stärker wird und dass wir nicht auf wirklich, wie du sagst, auf die Vernichtung von Personen, dass wir das nicht akzeptieren, dass wir sagen, nee, ich will nicht, dass eine Person dann runtergemacht wird oder vernichtet wird oder nicht mehr da ist oder keine Jobs mehr hat oder zum Schluss auch noch tot, sondern ich will oder meine Intention soll immer sein, meine Kritik und meine Intention soll immer sein, dass es dann besser wird.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Was können wir in dem Fall Lorenz über den aktuellen Stand des Rassismus in unserer Gesellschaft lernen? In dieser Folge von Alles muss raus bin ich aus dem Gespräch nicht so rausgegangen, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich dachte, ich hätte eine Lösung. Einen Weg, den mir Steffi Jobi mitgeben kann. Aber irgendwie war ich wütend. Ich war traurig und vor allem erschrocken über die Kälte, mit der über den Tod eines jungen, schwarzen Mannes gesprochen wird. Lorenz wurde in Oldenburg von der Polizei erschossen. Und was folgte, war kein landesweiter Aufschrei, riesige Demonstrationen vor dem Brandenburger Tor, Menschenmassen, die sich stark machen. Nee, was ich gelesen und gesehen habe, waren zynische Kommentare, rassistische Tropen und das alte, lähmende Muster. Er, Lorenz, wird nicht als Mensch wahrgenommen, sondern als Bedrohung. Gemeinsam mit dem Content-Creator und Autor Steffi Jobi spreche ich über genau das. Nämlich über strukturellen Rassismus in Medien, Polizei und in der Gesellschaft. Ich spreche mit ihm aber auch über digitale Radikalisierung und über die Frage, warum es sich trotzdem lohnt, nicht zu schweigen. Das, was ihr jetzt gleich hört, ist auf gar keinen Fall ein Easy Talk, so ein bisschen Schnattern über dieses Thema, was uns alle beschäftigt. Nein, es ist ein sehr ernstes Gespräch geworden, aber ich glaube, es ist ein sehr notwendiges Gespräch, das Steph und ich geführt haben. Ich war auf jeden Fall schlauer nach dieser Unterhaltung und ich hoffe, euch geht's auch so. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich will diesmal gleich am Anfang der Folge auf Patreon aufmerksam machen. Viele, die diesen Podcast hören, wissen davon, dass wir unabhängigen Journalismus möglich machen mit Patreon. Unter Alles muss raus, also einfach eingeben bei Patreon, Alles muss raus, könnt ihr zurzeit 2 Tiers, also Stufen, abonnieren. 1x3 Euro, 1x5 Euro. Es gibt im Prinzip das Gleiche für beide Stufen. Die 5 Euro sind oft einfach Leute, die sagen, ich will es richtig unterstützen, weil von 3 Euro ist eher so nett, aber wichtig. Und 5 Euro ist cool und hilft richtig. Was bekommt ihr dafür? Zum Beispiel bekommt ihr die Themenkonferenz, auf der wir die aktuelle Folge, die wir heute aufgenommen haben, mit Steph, diskutieren, wie so ein Thema entsteht, wie so eine Folge entsteht, wie so ein Gast ausgewählt oder eine Gästin. Das könnt ihr verfolgen. Ihr könnt Sonderfolgen, wie zum Beispiel mit Martin Lautwein, der diese Woche uns den Konflikt zwischen Pakistan und Indien einordnet und die These aufmacht, ist das möglicherweise der erste Krieg, der geführt werden wird, um Wasser. Ihr bekommt aber auch einen direkten Austausch mit uns und ihr könnt Themen vorschlagen. Also es gibt wahnsinnig viel, was ihr entdecken könnt. Und jeder, der übrigens uns auf Patreon unterstützt, unterstützt auch den Newsletter, den ihr auf Substack neuerdings abonnieren könnt. Unter Thilo Mischke könnt ihr einfach bekommen. So eine emotionale Einordnung von einer Woche. Also was ist mir passiert? Ich schreibe es auf. Also all das ist möglich. All das ist für uns wichtig, dass ihr uns unterstützt, weil so macht ihr unabhängigen Journalismus möglich. Nämlich auch diese Folge mit Steph, die ihr ja alle hören könnt. Also, danke nochmal an alle. Und daher, wir überlegen gerade nochmal einen etwas teureren einzufügen, so 8 Euro, wissen wir auch noch nicht so richtig genau, was wir anbieten. Vielleicht sowas wie, ihr könnt als Publikum live bei der Aufzeichnung einer Folge dabei sein. Das ist ja möglich mit der Software, mit der wir das machen. Oder wir machen einmal im Jahr irgendwie, dass wir uns treffen, unterhalten oder so ein Live-Talk machen mit Martin und ihr seid dabei über die, was ist diesen Monat wichtig gewesen. Das denken wir uns alles noch aus. Also, vielen Dank fürs Unterstützen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass wir einfach alle zusammen schlau werden dürfen. Finde ich toll.
Redaktionsschluss dieser Folge war der 30.04.2025 um 16 Uhr.
Das ist wichtig, finde ich, worüber wir jetzt gleich sprechen werden.
Ja.
Und zwar haben wir auf der Themenkonferenz, in der Themenkonferenz für diesen Podcast, darüber diskutiert, warum und wie über den Fall Lorenz berichtet wird. Und ich habe relativ barsch in diese Konferenz reingesagt, weil wir als weiße Journalisten einfach uns nicht frei machen können von strukturellem Rassismus. Und wenn wir darüber berichten, berichten wir immer mit dem Blick desjenigen, der nicht davon betroffen ist. Und wir schreiben, ja, es gab halt diesen Fall, Geschichte vorbei, kein Aufschrei. So, oder sogar Geschichten, die geschrieben werden mit einem gewissen Unterton, den man rauslesen kann in bestimmten Medien. Und dann haben wir überlegt, mit wem wir sprechen, und dann bist du mir eingefallen. Und ich habe auch gesehen, dass du auf Instagram dich dazu geäußert hast.
Ja.
Zu diesem Fall. Und meine erste Frage an dich ist tatsächlich, wie hast du die Berichterstattung in Deutschland über den Fall Lorenz wahrgenommen?
Ja, wie fange ich an? Ich habe mir dazu tatsächlich auch schon Gedanken gemacht, wie das alles abgelaufen ist. Ich habe schon ziemlich früh von dem Fall Lorenz gehört. Also es war am Montag schon in der Früh, habe ich schon eine Nachricht in meinen DMs gehabt. Da hat mich jemand angeschrieben. Genau, Ostersonntag ist das ja passiert, in der Nacht von Ostersonntag. Und Ostermontag hatte ich dann schon eine Nachricht in meinen DMs, ja, da ist was passiert in Oldenburg. Und ob ich das dazu sagen könnte, ob ich da irgendwie einen Beitrag dazu machen kann, damit das nicht untergeht. Und da kommen wir schon mal zu der ersten Sache, dass es überhaupt diese Befürchtung gibt von Menschen, dass sie sagen, dass sowas passiert, dass die Polizei einen Menschen erst schießt, dann auch noch eine schwarze Person, und Menschen dann das Gefühl haben, dass das quasi nicht genug Beachtung findet oder nicht genau genug dazu berichtet wird. Das ist mir schon mal, das ist schon okay, interessant. Ich bin dann immer ein wenig vorsichtig dabei, weil ich gerne erstmal warte, okay, was kommen für Informationen zusammen, was entwickelt sich da? Ich bin kein Aktivist oder so und dachte, ja, jetzt müssen wir auf die Straße gehen, sondern ich sammle dann erstmal Informationen. Deswegen habe ich dann auch geguckt, was so für Informationen durchsickern. Und am Anfang waren die Informationen vor allem durch andere Content-Creator, also andere schwarze Content-Creator, die versucht haben, diesen Fall eben auch groß zu machen und in die Schlagzeilen zu bringen. Und ehrlich gesagt ist bei mir auch so der Gedanke, ich weiß nicht, ob der Fall so groß geworden wäre, wenn sich Leute nicht wirklich dahinter geklemmt hätten. Na, weil es gab in der Vergangenheit schon auch immer wieder solche Fälle, wo dann ja am Ende ja nicht wirklich was Zufriedenstellendes dabei rausgekommen ist. Und die Befürchtung ist schon so, dass man dann sagt, naja, ist eben auch wie der letzte Fall, auch solche Mohamed Rameh, ja, die Polizei hat vielleicht was falsch gemacht, aber was soll die Polizei halt machen und so weiter.
Und das ist dieser Fall in Berlin gewesen mit dem 15- oder 16-jährigen Jugendlichen.
Das war in Dortmund, glaube ich, es war ein Mohamed Rameh, ein 15-Jähriger, der psychisch krank war. Der war in der Einrichtung, da hat die Einrichtung die Polizei gerufen. Und dieser Polizeieinsatz ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Da wurde dann Maschinengewehren, sind ja angetanzt und so weiter. Und der Junge hat eigentlich Hilfe gebraucht, der war selbstmordgefährdet und am Ende war er eben tot. Und die Familie hat eben auch ganz lange darum gekämpft, dass das genau aufgeklärt wird und auch ja jemand dann Verantwortung für das übernimmt, was da passiert ist. Und im Endeffekt ja wurde das quasi so dann auch vom Gericht beurteilt, ja, es sind Dinge falsch gelaufen, aber verantwortlich dafür machen kann man am Ende niemand. Ne? Und die Gefahr ist dann schon auch, dass das, ja, ich glaube damals, es war schon ein harter Schlag, dass das so kommuniziert wurde, dass es dabei rausgekommen ist. Und die Befürchtung habe ich schon auch gesehen, dass bei weiteren Fällen und auch jetzt bei dem, was in Oldenburg passiert ist, dass dann quasi nicht mehr so der Fokus darauf gerichtet wird, wenn man eben sagt, ja, passiert halt irgendwie. Und ja, und das war erstmal so der Part der Berichterstattung, die ich dann verfolgt habe, wie Leute eben versucht haben, das nicht dazu kommen zu lassen, dass man einfach da drüber schaut. Und dann sind tatsächlich mehrere Medien auf den Fall aufmerksam geworden, haben auch darüber berichtet, auch die Tagesschau, ich habe es vor allem auf Instagram verfolgt, hat darüber berichtet. Und ich fand, zum Teil war vieles davon auch sehr gut, auch von der Einordnung. Es war tatsächlich auch so berichtet, da ist was vorgefallen. Es hat die Schüsse von der Polizei gegeben, es wird von hinten auf jemand geschossen und auch gut erklärt, was passiert ist. Das Problem, was ich eben dabei gesehen habe, ist, dass dann natürlich erstmal als Quelle die Polizei genutzt wird. Und das sehe ich immer, da habe ich immer Bauchschmerzen. Also ich persönlich schaue da immer sehr kritisch drauf, aber viele Leute eben nicht. Viele Leute nehmen das eben dann erstmal.
Das ist auch, du hast dein kritischer Blick darauf ist auch vollkommen richtig. Wir haben vor 3 Jahren eine große Recherche gemacht über Polizeigewalt.
Ja,
und es gibt natürlich diese berühmte Mauer des Schweigens. Dass wenn was vorfällt, dass darüber nicht gesprochen wird. Also nicht jeder Polizist, nicht jeder Polizistin, nicht jede Polizeistation in Deutschland. Aber es ist auf jeden Fall ein Begriff, diese Mauer des Schweigens, die dort existiert. Und dass im Zweifel sich die Kollegen und Kolleginnen eher schützen in solchen Fällen gegenseitig.
Ja. Und nicht nur das. Also erstmal das, aber ich finde auch aus journalistischer Sicht sollte man das schon auch irgendwie klar machen, dass die Polizei einfach ist kein neutraler Akteur. Die Polizei will natürlich auch, meistens ist die Polizei irgendwie involviert in den Fall, natürlich offensichtlich. Ein Polizist hat da geschossen und die Polizei will natürlich ihre Sicht der Dinge eben darstellen, aber das heißt ja nicht, dass das genau dann so passiert ist. Das ist ja nichts Objektives, sondern das ist einfach nur die Sicht der Polizei. Und da fand ich einfach, in vielen Berichterstattungen hätte ich mir einfach gewünscht, dass es mehr herausgestellt wird, dass es mehr gesagt wird, so, das ist die Sicht der Polizei, aber es ist noch sehr viel offen. Ich weiß nicht, ob es dann am Ende was gebracht hätte, weil manche Leute einfach, dann doch hören wollen, was sie hören wollen, aber von der Berichterstattung hätte ich mir oft gewünscht, dass es noch mehr herausgestellt wird, dass das nicht der letztendliche Schluss ist, sondern dass da einfach noch ganz viel passieren kann und dass es einfach nur eine Version der Geschichte ist.
Wie häufig diese Debatten schon geführt wurden, diese Gespräche über diesen strukturellen Rassismus und über rassistische Berichterstattung und auch über die Reaktion der Konsumierenden. Also ich meine, das ist ja in den Sozialen, was du dann unter den Posts zu diesem Fall liest, das zieht einem ja die Schuhe aus. Ich sag's mal ganz ehrlich, ich habe es irgendwie aufgegeben. Ich habe das Gefühl, man kann noch und nöcher solche Podcasts, Gespräche, Filme, Erklärungen machen. Man kriegt es irgendwie, diesen ganz tief verwurzelten Rassismus und den Reflex auch zu sagen, naja, es war ja ein schwarzer Jugendlicher. Da hätte ich als Polizist auch Angst. Man kriegt es nicht aus den Leuten raus. Was glaubst du, ist der Grund dafür? Dass in so einem Fall, jetzt kommt die Frage dazu, was mich am meisten überrascht hat, ist, wie entmenschlicht auch total schnell dieses Gespräch geführt wurde. Da wurde nicht einmal an die Eltern gedacht, da wurde nicht einmal an das soziale Umfeld von diesem Kind gedacht, sondern da wurde sofort in rassistischen Tropen gedacht. Und diese Kälte ist eigentlich der Grund, warum ich denke, ey, warum macht man eigentlich noch Aufklärungsarbeit? Warum sucht man das Gespräch? Warum will man was verändern? Weil wenn schon die Menschlichkeit fehlt, weiß ich auch nicht, wie wir das irgendwie hinkriegen sollen. Also was ist da dein Durchhaltemodus, also das war wirklich für mich, wo ich dachte, wir müssen dazu auch was machen, weil es einfach so entfesselt darüber schon wieder gesprochen wurde, dass ich dachte, so, sag mal, habt ihr noch alle Tassen im Schrank?
Also ich muss sagen, dieses Mal habe ich auch mehrere Erfahrungen gemacht, die ich so bisher noch nicht erlebt habe. Ich mache ja Social Media jetzt auch schon ein paar Jahre und ich habe es noch nie erlebt, dass erstens bei mir, aber auch viele andere Content-Creator zu so einem Thema sich entschieden haben, die Kommentarspalten zu schließen. Und ich bin da echt, also ich bin da wirklich sehr, sehr vorsichtig. Ich bin mit meinen Kommentarspalten wirklich sehr, sehr offen. Also ich lösche sehr wenig, ich kommentiere manche Sachen auch, aber ich bin wirklich sehr, sehr vorsichtig dabei, Kommentarspalten zu schließen. Und ich habe das beobachtet, wie sehr viele, auch große Creator, auch Leute, die auch schon sehr viel Hate abbekommen haben, ich habe das auch schon abbekommen, sich dann doch dazu entschieden haben, ihre Kommentarspalten zuzumachen zu dem Video, weil das so unmenschliche Kommentare darunter waren, das war nicht auszuhalten. Das war für mich nicht auszuhalten. Ich war fertig. Ich dachte so, wow, wie können Menschen so reden, wie können Menschen so über jemanden sprechen, der tot ist. Ich meine, da ist jemand gestorben. So, ne?
Und, das meine ich. Und so, da wird sofort verhandelt und nicht irgendwie darüber mal kurz, ey, wollen wir mal kurz trauern?
Ja, voll. Und ich fand es schon, und auch mein Kommentar, das war, ich fand mein Video, ich wollte das auch so zum Ausdruck bringen, so mein Befinden, was es mit mir gemacht hat, ne? Und ich habe gar nicht zu sehr versucht, das jetzt irgendwie alles einzuordnen mit den ganzen Themen, was da passiert ist. Aber selbst da war das sehr, also wirklich Leute so Kommentare geschrieben, ja, verdient und so weiter. Einfach nur. Und ich denke mir so, was geht den Menschen vor? Warum ist das so? Ne? Und ich war schon auch echt geschockt. Aber ehrlicherweise muss ich dir sagen, ich glaube, es passt einfach auch zu unserer Zeit. Es passt einfach auch zu dem, wie wir in der Gesellschaft gerade Dinge diskutieren, wie wir auch politisch gerade, was auch politisch gerade im Land los ist. Wenn ich einfach zurückdenke, was war quasi auch so im Wahlkampf alles geredet wurde, dieses ja Law and Order Fantasien, die manche haben, oder immer diese Aufrüstungsgeist, den wir gerade so haben in der Gesellschaft, dann passt das eben irgendwie auch dazu, dass Leute sagen, ja, er hat halt ein Messer dabei gehabt, und sagen so, ja, ist das ein Grund, dass man jemand erschießt? Ja, sind wir jetzt so weit angekommen, und sagen die Leute, ja, aber er hat halt ein Messer dabei gehabt.
Du als jemand, der sich in digitalen Räumen viel mehr bewegt als ich, weil einfach du als Content Creator diese Räume auch gut kennst. Ich habe eine krasse Verrohung in den letzten, sagen wir mal, 12 Monaten in den digitalen Räumen festgestellt. Ich habe auch festgestellt, dass Instagram, was ja irgendwie immer so ein bisschen unschuldig war, hat irgendwie seine Unschuld verloren. Das ist so, der Ton ist auch dort eigentlich so wie in den übelsten Facebook-Gruppen unserer Eltern mittlerweile. Konntest du das auch beobachten, und konntest du eine Feststellung dazu machen, was dazu geführt hat, dass Leute, die vor einem Jahr sich noch total friedlich geäußert haben, plötzlich auch so eine digitale Radikalisierung durchgemacht haben?
Ja, definitiv. Also auf jeden Fall. Also es ist interessant, weil gerade am Wochenende hatte ich es auch mit der Familie drüber, wo ich echt gesagt habe, es fällt mir auch in den letzten Wochen schwer, wirklich auch Content zu machen, weil ich mir jedes Mal denke so, ja, für wen mache ich das? Und hören die Leute überhaupt zu? Ne? Haben die Leute, die meine Videos sehen, es wird tatsächlich auch Leute geben, die kann man nicht retten, die sind einfach quasi festgefahren. Aber die Leute, wo ich Hoffnung habe, dass sie trotzdem offen sind und dazulernen möchten, so, wie viele gibt es davon? Weil der Hass und diese verhärteten Fronten, die ich so beobachte auf Social Media und auch unter meinen Kommentaren, war schon so, dass ich mir schon auch Gedanken gemacht habe, gesagt habe, also will ich das überhaupt machen so? Also für wen mache ich das überhaupt? Und wo es mir wirklich auch schwerfällt, dann einfach Content zu machen.
Mir macht das Angst. Ey, mir macht das echt Angst, weil die Leute, die dort kommentieren, die Menschen, die dort kommentieren, die entzügelt kommentieren, sind ja am Ende dann, die sind ja Polizisten. Das sind ja Menschen, die an der Kasse sitzen, die studieren. Die sind ja überall, hast du Menschen, die online so wütend werden können. Ja. Und die laufen draußen rum. Und was machen die mit dieser Wut? Und wo geht diese Wut hin?
Ja, die Wut wird natürlich genutzt. Und das ist eben das wieder auf Social Media, was ich sehe. Die Wut wird einfach genutzt und wird kanalisiert von ganz vielen Creatern, die das einfach nutzen und wirklich in diese Sparte da reingehen und sagen, ja, Polizei muss schießen und so. Und dann denke ich mir, warum, wie kommen wir dahin, so zu reden? Also das kann ja nicht das sein. Aber es gibt Leute, ich habe vorhin auch wieder ein Video angeguckt, einfach zur Vorbereitung, wo ich mal sehen, was Leute so sagen. Auch vielleicht Leute, die jetzt nicht so meiner Meinung sind. Und dann denke ich so, wow, das ist nicht einfach nur, ja, lass uns verschiedene Perspektiven diskutieren. Das ist wirklich so, dieses Ding quasi, ja, es ist okay, Leute zu erschießen. Mhm. Und dann denke ich mir, also wo sind wir da hingekommen? Also sind wir an dem Punkt, dass wir uns nicht mehr darauf einigen können, dass wir versuchen, dass niemand stirbt durch die Polizei? Sind wir wirklich schon so verroht? Und da denke ich mir, und ich sehe das auch auf TikTok, dass solche Leute dann eben eine große Followerschaft aufbauen können.
Schnell.
Und schnell aufgebaut haben. Und da muss ich dann auch sagen, ich muss dann vorsichtig sein, dann über Rassismus zu sprechen, weil ich dann Angst habe, dass mein Konto gesperrt wird. Und das ging so schnell.
Überleg doch mal, unser letztes Gespräch, was wir geführt haben, da hatten wir beide auch so einen Optimismus noch in unserem Gespräch.
So. Ja.
Und jetzt ich habe das Gefühl, es dauerte ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, wo aus... Wir beide haben uns ja verstanden aus der Position heraus, wir gehören zur Mehrheit. Ja. So wie wir beide denken, das ist die Mehrheit. Wir wollen eine bessere Welt, wir wollen miteinander, oh, da kommen mir die Tränen fast hoch, weil das einfach richtig, das tut mir richtig weh, darüber, das also mit dir jetzt hier festzustellen. Wir wollen was verändern, wir wollen irgendwie Toleranz für alle und jeden, wir wollen irgendwie gehen auf die Menschen zu, das wurde deutlich in unserem Gespräch damals, wird deutlich in dem Gespräch heute. Und jetzt habe ich das Gefühl, dieser Toleranzgedanke, die Bereitschaft auch ein Gespräch zu führen, das ist ja das, was du auch anbietest als Creator. Mhm. Ey Leute, ihr könnt ganz viele Dinge nicht wissen, ich biete euch das an, ich bilde euch. Eigentlich habe ich ja so, also eigentlich ist auch ein bisschen eure Selbstverantwortung, aber ich mache es trotzdem, damit wir besser miteinander zurechtkommen. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir reden aus einer Position einer absoluten Minderheit heraus, sodass wir sogar aufpassen müssen, was wir, wie wir, wo wir es sagen. Das ist ja. Doch total irre.
Das ist auch total irre und das ist, und du beschreibst es wirklich, also ich bin manchmal selber über mich wirklich erschrocken, weil ich mache gerne Content. Ich bin wirklich so, und wie du es gesagt hast, ich weiß, viele Leute werden es vielleicht auch nicht gerne sehen, was ich sage, aber, und ich denke manchmal auch, ja, das, was ich euch erzähle, könnte ich auch selber irgendwie schlau machen, aber irgendwie mache ich auch gerne Content und ich gehe auch gerne mit Leuten in den Austausch manchmal mache ich es auch gerne, diese Diskussion zu sagen, okay, ich gehe mit jemandem in Diskussion und versuche, diese Person zu überzeugen und so weiter. Das macht mir einfach Spaß, deswegen mache ich einfach Content. Aber dann festzustellen, in den letzten Wochen und Monaten, wie die Diskussionen verlaufen sind und dass es mir einfach immer schwerer gefallen ist, überhaupt in so Diskussionen einzusteigen und dann dahin zu kommen, Content zu machen, dass ich mich sogar frage, warum mache ich das? Das hat mich schon erschrocken und habe gedacht, echt, also irgendwie, das läuft gewaltig was falsch, wie wir reden. So, ja. Da läuft wirklich was falsch, weil ich bin wirklich ein sehr optimistischer Mensch. So, und ich will auch den Optimismus behalten. Ich will mir wirklich jeden Tag rede ich mir ein, nee, wir schaffen das und wir sind wirklich, wir sind mehr, wir müssen daran glauben. Und wenn viele auf die Straße gehen und das erzählen, was das Problem ist mit Lorenz und warum die Leute das sagen, dann werden es auch viele verstehen. Ich muss mir das wirklich jeden Tag einreden, weil wenn ich mich nur auf das verlasse, was auf Social Media passiert oder was ich unter meinen Kommentarspalten sehe, dann verliere ich die Lust und verliere ich die Hoffnung. Das muss ich wirklich sagen.
Müssen wir uns einen neuen Raum schaffen, in dem wir so reden, wie wir beide miteinander reden, einen Raum schaffen, an dem andere auch sich wieder so auseinandersetzen können, wie wir beide es gerade tun, nämlich freundlich und eine Diskussion suchend und einen Austausch suchend? Brauchen wir einfach einen neuen Raum?
Nein, das will ich nicht, das hoffe ich natürlich nicht, weil ich finde, ich will diesen Leuten diesen Raum nicht überlassen. Und das ist eine andere Seite, wo sich ein bisschen so bockig, so eine bockige Einstellung einstellt. So, ne? Und ich, ehrlicherweise, ich glaube, als wir letztes Mal auch gesprochen haben, habe ich auch erzählt, dass ich eigentlich gar nicht mehr so viel über Rassismus mache, sondern ich spreche ja vor allen Dingen über Afrika und so. Rassismus ist mehr so ein Randthema. Aber ich habe die letzten Wochen dann doch schon auch quasi zu Rassismusthemen geäußert und was gesagt. Einfach auch aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, ich will diesen ganzen anderen Meinungsmacher, ich will das denen nicht überlassen. Und ich will auch nicht in einen anderen Raum gehen, sondern ich werde mich irgendwie aufraffen müssen und werde dem etwas entgegenstellen. Das wird Arbeit kosten, aber quasi das zu bewahren, dieses Freundliche, dass wir ein gutes Miteinander haben, dass wir normal miteinander sprechen können, dass wir vielleicht auch Meinungsunterschiede haben, es aushalten können oder darüber sprechen können, das kostet Arbeit, das zu behalten. Ne? Das ist natürlich schwer. Das tut weh, aber irgendwie habe ich mich auch entschieden, nee, ich will das diesen Leuten nicht überlassen.
Es ist auch so verletzend, weil wir beide unterschiedliche Sachen tun mit dem gleichen Ziel. Nämlich der Welt zu zeigen, ey, es ist alles ein bisschen komplizierter als schwarz-weiß. Und es ist toll, dass es komplizierter ist, dass die Welt komplex ist und dass sie hart ist, aber auch schön ist an ganz vielen Stellen. Und dann gehe ich auf Instagram und beobachte so Accounts, die ich gerade auch aus beruflichen Gründen beobachte, die so innerhalb von wirklich einem Dreivierteljahr auf 100.000 Followern wachsen, wo einfach nur Typen sagen, sie essen rohe Eier und lieben Deutschland.
Ja.
Und das ist dann so, das ist die Welt, die sie dort transportieren. Und wir fragen uns hier in dieser Firma auch so ganz viel, wir sind 16 Angestellte, wofür? Ey, wofür haben wir in den letzten 10 Jahren so ein diverses Weltbild versucht zu zeigen und aufzuzeigen, es wird ja schlimmer.
Ja.
Okay, stopp. Ich mach mal kurz eine Pause. Wir müssen mal versuchen, diesen Optimismus, den du gerade geäußert hast, wir machen weiter, wir klären weiter auf die Welt, wie sie ist und wie sie funktioniert und lassen uns nicht einschüchtern.
Es fällt mir schwer, aber ich nehme mir einfach vor, mir das immer wieder einzureden und mir wieder aufzuraffen, zu sagen, nee, deswegen machst du das. Ne? Ich wollte das machen, um Leute näher zu bringen, um Leute neue Perspektiven zu zeigen, auf eine gute Art und Weise. Und Ja, daran muss ich einfach festhalten. Und
was mich so ein bisschen stört tatsächlich, ist, dass vielleicht das Bild von Lorenz in Zukunft auf Demonstrationen getragen wird und gesagt wird, wieder als Beispiel, das ist ausgeuferte Gewalt oder das ist Polizeigewalt oder es ist halt einfach unnötige Gewalt und die ist rassistisch motiviert, möglicherweise, das ist ja noch nicht belegt oder bestätigt. Aber es wird dann auch nur auf Antifa-Demos vor Universitätsgebäuden getragen. Hm. Und eigentlich müsste doch dieses Gesicht für uns alle ein warnendes Beispiel sein und nicht nur in linken Räumen. Wie glaubst du, kriegen wir das da raus? Wie kriegen wir das aus den linken Räumen in die breite Gesellschaft?
Oh, dazu müsste man an so vielen Stellen einsetzen. Gerade auch, dazu müsste man überhaupt erstmal anfangen, schon allein über unser Bild, über die Polizei zu sprechen. Und das wieder mal quasi von dieser romantisierten Vorstellung rauszuholen von Polizei, Freund und Helfer, mal wieder einzuordnen, okay, was ist denn überhaupt die Polizei, was ist deren Aufgabe? Dazu müsste die Politik auch offen sein, wirklich auch über Polizeigewalt oder über die Polizei zu sprechen, was falsch läuft und da auch Veränderungen anstoßen. Und ja, dazu müssten wir als Gesellschaft ja auch bereit sein, quasi Perspektiven anzusehen, ne? Und das ist so ein bisschen der Teil, den ich machen kann, den ich versuche, Leute einfach aufzufordern, Perspektiven, dass es verschiedene Perspektiven gibt. Ne? Natürlich kann das nicht jeder verstehen, so wenn ich zum Beispiel kritisch bin mit der Polizei, ne? wenn für andere Leute eben Polizei der Freund und Helfer ist, aber versucht Leute trotzdem dazu zu bringen, zu verstehen, dass es verschiedene Perspektiven gibt, dass ich einfach meine Lebensrealität mit der Polizei ist einfach andere als vielleicht deine oder vielleicht irgendjemand anderes.
Wie ist denn die? Also ist es so wie in den USA, dass wenn du zum Beispiel mit schwarzen US-Amerikanern sprichst, dass die denken, okay, wenn mich die Polizei anhält, dann mache ich mein letztes Gebet. So, weil ich einfach so einen Schiss davor habe, weil es einfach so oft passiert. Ja. Ist das bei uns auch so? Also jetzt wirklich mal fragend?
Also bei mir ehrlich gesagt, Gott sei Dank nicht. Und das ist ja auch immer etwas, was ich den Leuten sage. Ne? Die Leute sagen immer so, ja, wir sind ja noch nicht so wie in den USA. Und dann sage ich, ja, aber Gott sei Dank. Also es wäre ja krass, wenn wir erstmal dahin kommen müssten, dass wir dann sagen, okay, jetzt machen wir uns mal Gedanken darüber. Aber ich habe einfach in meinem Leben so Erfahrungen gemacht, dass ich festgestellt habe, Polizei ist nicht mein Freund und Helfer, sondern Polizei ist dazu da, um Gesetze durchzusetzen. Und Polizisten sind auch Menschen, die wollen auch vorankommen und die freuen sich natürlich auch über Ermittlungserfolge. Und da ist natürlich, wenn sie einen schwarzen jungen Mann sehen mit Locks und der vielleicht ein schrottiges Auto fährt, da schauen sie natürlich gerne mal hin, weil sie sich da einfach natürlich auch was erhoffen. Und da habe ich eben auch viele Erfahrungen gemacht, wo ich festgestellt habe, oh, es geht gar nicht so sehr darum, dass sie irgendeinen Verdacht haben, sondern der Verdacht bin einfach ich. Ich bin einfach der Verdacht. Die haben einfach mich jetzt irgendwie angehalten, einfach weil ich schwarz bin und Locks habe und so, ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Und da denke ich so, das ist einfach kein schönes Gefühl und das möchte ich einfach. Da habe ich einfach festgestellt, ich muss einfach vorsichtig sein. Selbst wenn ich selber die Polizei rufe, weil ich Hilfe brauche, und das ist auch etwas, was ich gut finde. Ich finde es gut, dass ich die Polizei rufen kann. Ich finde es gut, dass es die Polizei gibt. Dass man sagen kann, hey, da läuft etwas falsch und ich möchte, dass das jemand aufnimmt und klärt, damit es schon später geklärt werden kann. Aber selbst da ist es bei mir einfach so, ich bin da einfach vorsichtig. Ich denke da nicht so, da kommt jemand, der ist jetzt auf meiner Seite, sondern für mich ist jemand, hey, da ist jemand und ich muss genau schauen, was jetzt passiert, weil ansonsten könnte das auch für mich zum Nachteil sein. Und ja, da habe ich einfach schon so viele Erfahrungen gemacht mit der Polizei, die mich einfach sagen haben lassen, so meine Perspektive auf die Polizei ist einfach anders als für viele andere Menschen. Und so geht es viele schwarze Menschen auch. Ja. Also ich höre das immer wieder von so vielen Menschen, die genau das Gleiche haben.
Weil es einfach Rassismen sind, die dann dazu führen, dass man einfach schlechter behandelt wird, selbst wenn man die Polizei aktiv bei einem Auffahrunfall ruft.
Ja, genau, weil es einfach, ja, weil so Situationen da sind, wo nicht ganz klar ist, so, warum bin ich jetzt eigentlich in euer Visier geraten? So, warum bin ich eigentlich hier? Ich habe nicht etwas Besonderes gemacht oder auch, wo aktiv versucht wurde, in bestimmten Situationen, also gerade in Polizeikontrolle, ist eine wirklich eine längere Geschichte. Vielleicht erzähle ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber die Geschichte ist sehr,
Zeit.
Sehr lange.
Ich bin auch tatsächlich interessiert, kann man es besser nachvollziehen.
Ich versuche genau eine Situation, ich habe mehrere Extremsituationen mit der Polizei, aber das war eine, die mir immer, weil ich sie inzwischen auch lustig finde, ich kam in eine Polizeikontrolle Und wie erkläre ich es ganz schnell? Also es war, ich kam in eine Polizeikontrolle und der Rahmen für den, was ich abgespielt hatte, war folgendes. Ich war Student. Ich fuhr ein, ich glaube damals fuhr ich so ein Punto, glaube ich, so ein ganz kleines Auto.
Also Studentenauto. Also ich meine, wenn du jetzt so viel mit einem, ich kenne die Zahlen nicht, aber mit so einem 9er BMW irgendwo da lang gefahren wärst, das ist ja eher auffällig.
Wäre noch auffälliger.
Ja, wäre sehr auffällig, genau. Aber mit einem Studentenauto als Student genau. Ist halt nicht auffällig.
Also ich habe so ein, wirklich so ein Studentenauto und ich habe damals für so ein Festival hier bei uns in Mannheim gearbeitet und das kommt noch dazu, mein Job war es da, sich um die Kassen zu kümmern, also die Eintrittskassen. Das heißt, ich bin ein schwarzer Mann, fährt in einem schrottigen Auto, hat Loks und hat sehr, sehr viel Geld dabei. Einfach, weil es mein Job. Also ich bin da in verschiedenen Kassen hingefahren. Das war mein Job. Und die Kassen aufzufüllen, Geld zu sammeln und so weiter und bin dann weitergefahren. Ich hatte sehr viel Geld dabei. Und so komme ich in eine Polizeikontrolle. Und ich habe gewusst, okay, das wird nicht gut enden. Und es wurde nicht gut geendet. Mein Gefühl war, für die Polizisten war ich der Jackpot. Für die war ich so, da kann was nicht stimmen. So, ne? Und ich habe versucht, denen das zu erklären, was ich mache. Habe versucht, denen zu sagen, ruf doch bitte bei meinem Arbeitgeber an und klärt das. Das war nicht zu machen. Das war nicht zu machen. Ich war mehrere Stunden mit den Polizisten beschäftigt, um das klarzustellen. Dann ging es auch noch plötzlich waren auch noch Drogen im Spiel. Hieß auch noch, ja, hier Drogen. Und dann waren Drogentests, die plötzlich positiv waren. Ich habe dann gesagt, nee, ich war dann der, gesagt, hey, nee, sag mal zu, ich fordere jetzt sofort, dass wir einen Bluttest machen, weil das werde ich mir nicht bieten und es wird auch Konsequenzen haben. Also da habe ich auch schon gedacht, da habe ich dann des Polizisten auch gesagt, da wurde versucht, mir irgendwas in die Schuhe zu schieben. Und es ging wirklich über mehrere Stunden, bis dann tatsächlich irgendjemand sich doch aufgerafft hat, bei meinem Arbeitgeber danach zu fragen und das dann geklärt wurde, nee, ich habe das Geld nicht irgendwo aus irgendwelchen Drogengeschäften, sondern ich bin angestellt bei dem Festival. Und solche Situationen kommt man da rein und ich denke so, das hätten wir in 10 Minuten geklärt. Hättet ihr einfach da angerufen, so, ne, dann wäre es klar gewesen, warum ich so viel Geld dabei habe. Dieser ganze Aufwand hätte nicht sein müssen. Aber hat man einfach nicht gemacht.
Mit welchem Gefühl hattest du das damals begleitet? War das Wut oder Angst?
Wut. Wut, also ich war richtig wütend. Ich war mehrere Tage wütend. Vor allem, weil das war auch so im Winter und ich bin relativ lange draußen rumgestanden. Ich war danach richtig lange krank. Auch konnte, glaube ich, die nächsten Tage von dem Festival konnte ich, glaube ich, gar nicht mehr dabei sein, weil ich einfach krank war. Und ich war wütend. Und ehrlicherweise, ich war dann auch laut, also auch bei der Polizei. Und da muss man auch sagen, so, oh, da muss man auch vorsichtig sein, so, ne? Also heute auch von dem, was sonst passiert ist. Aber ich habe mir in der Situation auch nicht zu helfen gewusst. Ich musste dann einfach sagen, ich musste da energisch dagegen treten und sagen, nee, so geht das nicht. Das geht einfach so nicht. Und da war Wut, war auf jeden Fall so mehr die dominierende Emotion dann danach, ja.
Wollen wir mal ganz kurz versuchen, uns in Lorenz reinzudenken, in diesen Abend. Mhm. Weil ich mich gerade gefragt habe, wenn dir das immer und immer wieder passiert, weißt du, nicht nur mit der Polizei, dass du im öffentlichen Verkehrsmittel setzt sich die Oma weg, weil sie irgendwie Schiss hat, der Bäcker guckt dich komisch an, weil er hat noch nie einen schwarzen Menschen gesehen in seinem Leben vorher oder zum ersten Mal oder hat einen rassistischen Witz, den er auf der Lippe hat und will den eigentlich sagen, aber der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hält ihn ab und man spürt das ja. Man spürt ja, dass was in einem gegenüber ist. Und man ist jetzt, wie alt war Lorenz? 17? 16?
Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ja. Ich glaube 17.
Egal,
ja.
Jung.
Ja.
Und du wirst mit diesem Gefühl groß, wirst abgewiesen in einem Club, darfst abends nicht rein. Ist eine regelmäßige Debatte, die auch in Berlin geführt wird, in den zahlreichen Clubs, dass die Türsteher und Türsteherinnen rassistisch oft handeln und sagen irgendwie, nee, Menschen, die anders aussehen als Deutsche, weiße Deutsche, kommen hier nicht rein, weil da haben wir nur Stress. So, du wirst abgewiesen, willst eigentlich ausgehen. Vielleicht hatte Lorenz irgendwie jemanden, den er im Club treffen wollte und den er verknallt war, ist sauer, ist wütend. Dann kommt die Polizei und provoziert einfach nur vielleicht mit einem rassistischen Gefühl, was Lorenz spürt, weil er damit groß geworden ist. Okay, der Take, den ich jetzt nehme, ist ein gewagter. Sind wir als Gesellschaft dafür verantwortlich, dass solche Gewalteskalationen zwischen zum Beispiel einem schwarzen Jugendlichen und einem Polizisten entstehen, weil wir eben Lorenz die ganze Zeit scheiße behandelt haben und das vielleicht ein Moment war, in dem es eskaliert ist, weil er nicht mehr konnte? Ich will mich nur reinfühlen mit dir in ihn. Also, es ist jetzt dazu,
also, musst du jetzt nicht. Ja, das Ding ist ja, ich hatte das, glaube ich, auch in irgendeinem Post oder in einem Kommentar mal erwähnt, das muss man schon auch beachten. Lorenz hat ja, das war ja eine Kette von Rassismuserfahrungen, die da passiert sind, wenn man mal, also von dem, was ich gehört habe, was passiert ist, das beginnt erstmal mit der Abweisung an der Diskothek. Kennen viele schwarze Menschen, du sagst es selber, ne? Das ist ein großes Problem, so wird immer wieder darüber berichtet und wird auch oft einfach runtergespielt. Aber das sind ja die Erfahrungen, die schwarze Menschen machen. Dann der Weg, bis du zur Polizei ankommt. Und hier kommt etwas dazu, was in den Debatten ganz wenig gesprochen wird. Und zwar die, ich nenne es immer so, die Angst vor dem, tatsächlich vor dem schwarzen Mann, also vor dem männlichen schwarzen Mann. Quasi, dass schwarze Männer als Gefahr gesehen werden, ne? Also, und das muss man einfach auch neben den allen Polizeiberichten, ist mir das sofort aufgefallen. Ich habe mir gedacht, naja, woher kommen denn diese ganzen Sachen? Da waren ja auch ganz viele Berichte, weiß ich nicht, von der Polizei, die aufgetaucht sind. Hatte er ein Messer? Hatte er kein Messer? Wer hat es gesehen?
War er auffällig vorher?
Genau, war er auffällig vorher? Hatte bestimmt etwas getan, weil sonst würde er nicht wegrennen. So, ne? Leute wissen das gar nicht, aber das wird direkt das in den Raum gestellt. Und das ist auch so eine Erfahrung, die ich auch kenne, wo man sagen muss, als schwarzer Mann giltst einfach erstmal als gefährlicher als jetzt vielleicht andere. Und dann geht es eben weiter, wo eben dann auf die Polizei tritt und da wieder eine neue Rassismuserfahrung. Ne? Also ich finde, er hat in dieser Situation sind so viele Rassismuserfahrungen passiert, das machen manche vielleicht einzeln und das ist quasi da eine Kette passiert. Aber das Problem daran ist, oder wo wir als Gesellschaft oder wir als Menschen eben auch eine Verantwortung darüber tragen, ist, dass wir diese Sachen nicht ernst nehmen. Wir müssen anfangen, diese Sachen ernst zu nehmen und zuzuhören und das auch zuzulassen, vielleicht auch versuchen, sich reinzudenken, wie fühlt sich jemand. Nun auch eine Polizei sollte, oder ich hoffe, das tun sie ja auch, sich darüber Gedanken machen, dass es eben hier, was es bedeutet, auf eine schwarze Person zu treffen als Polizei. Ne, das
kann doch nicht sein. Weißt du, so, wir machen so Diversity-Trainings bei uns. Wie berichten wir? Wir passen jedes Jahr unsere Berichterstattung, wenn wir zum Beispiel auch über den afrikanischen Kontinent an. So, wie macht man das, damit man nicht Klischees reproduziert? Ja. Es kann nicht sein, dass die Polizei das nicht macht. Also wahrscheinlich machen die das auch. Es gibt wahrscheinlich auch so Schulungen, wo die hingehen und dann so, oh, ich habe irgendwie so Schulungen. Ja. Aber das muss doch Teil der Ausbildung eines Polizisten, einer Polizistin sein.
Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich hoffe mal, dass das passiert. Ich denke mal, oder wirklich meine Hoffnung ist, dass es passiert. Aber es sollte ernster genommen werden und dann auch quasi, wie man darüber berichtet, wie man in Situationen handhabt, dass man weiß, okay, das sind vielleicht schon auch vorher Sachen passiert. Wie ordnen wir die ein? Was bedeutet das? Da wurde jemand am Club abgewiesen, ne? Okay, das ist jetzt nicht einfach nur, der hat Stress gemacht, sondern okay, kann da vielleicht auch noch mehr dabei sein, der läuft dann weg, wie sind die Berichte einzuordnen, ist das wirklich irgendwie jetzt nur aus der Angst quasi vor schwarzen Männern oder ist da wirklich was dran? So Sachen hoffe ich natürlich, dass die Polizei dahingegen geschult wird, aber auch, dass wir als Gesellschaft dahin geschult werden, nicht gleich das so abzutun, so was ja ganz viele gemacht haben, was ich ganz schrecklich finde, sagen, ja, hier, gleich so, ja, das ist ja einer dieser Messerstecher. Ne? Das ist furchtbar. Und dann denke ich mir so, also geht's noch so? Betrachte doch mal die Situation, da spielt ganz viel mit rein und da ist Rassismus eben auch ein Thema, was man besprechen muss. Ich weiß, manche wollen das nicht hören, aber ich wünsche mir, dass wir als Gesellschaft das einfach mal irgendwann mal akzeptieren, dass Rassismus ein Thema ist und dass wir da eben auch einen Blick dafür haben müssen. Und das liegt eben an unserer Verantwortung. Ich finde, das ist die Verantwortung der Gesellschaft, da voranzukommen und zu lernen.
Also dieses Indiz dafür, der hatte ein Messer in der Hand, das ist doch okay, dass die Polizei so reagiert. Ja, ist halt so furchtbar. Insbesondere, ich habe gerade, glaube ich, in der Bild oder so, entschuldige, dass ich da irgendwie aus Versehen auf die Bild, ich habe irgendwie so eine Schlagzeile, ich glaube bei Reddit wurde das diskutiert, dass eben irgendwie gestern oder heute eben ein weißer Mann stundenlang mit einem Messer in der Hand auf irgendwelchen Parkplätzen randaliert und dann abgeführt wird.
Weißt du, das finde ich auch interessant. Ich bin gar nicht mal auf dieses Beispiel gekommen, aber kurz nachdem ich das gehört habe mit Lorenz und so ein bisschen verfolgt habe, was passiert und auch gesehen habe, wie sich die Diskussion entwickelt, ist mir ein Fall eingefallen von, das war vielleicht ein, zwei Monate, da habe ich eh auch so random in den Nachrichten gelesen, da war auch ein weißer Mann, der ist mit dem Auto, hat sich Verfolgung geleistet mit der Polizei und hat auch mehrere Autos dann gerammt und alles. Und es war anscheinend eine Verfolgungsjagd wie in den besten Actionfilmen. So hat sich das irgendwie angehört. Und das ist mir sofort in den Kopf gekommen, dachte so, hey, also das ist doch genau, dieser Mann lebt und das ist auch richtig so, ne? So, es gibt Lösungen für so Sachen. So, man kann jemanden stellen, man kann jemanden dazu bringen, ist fahrunfähig, ich weiß nicht, was das Wort nennt, dass er keine Gefahr mehr ist. So. Dafür werden ja Polizisten trainiert und da muss man ja nicht, das wissen wir als Gesellschaft ja auch, oder zumindest hoffe ich, dass wir das wissen und dass wir uns das wünschen. Da kommen wir wieder zu diesem Wunsch. Ich hoffe wirklich, dass jeder diesen Wunsch hat, dass Menschen, egal in welcher Situation, danach lebend rauskommen und dann sagen so, nee, wir akzeptieren das nicht, dass Leute sterben in so Situationen so einfach. Selbst wenn sie ein Messer in der Tasche haben.
Ey, selbst wenn sie die größte Arschgeige aller Zeiten gewesen wäre, er hat es nicht verdient, erschossen zu werden.
Und ich hoffe wirklich, dass wir als Gesellschaft da wieder hinkommen, vor allem die Leute, die Gesellschaft auf Social Media, dass wir das als Basis haben. So, wir wollen nicht, dass Leute einfach so über den Haufen geschossen werden. Na, und da müssen wir alle besser werden. Da müssen wir darum kämpfen.
Wir sind so wenig. Jetzt wieder ein bisschen Pessimismus von meiner Seite. Ich habe das Gefühl, mittlerweile sind wir so die sozusagen, die sich für Menschlichkeit einsetzen. Wir werden immer weniger, habe ich das Gefühl, weil der Opportunismus immer deutlicher wird. Also es wird sich eher, ich halte lieber mein Maul oder ich mache mit, indem ich nichts dagegen mache. Das ist ja ein Großteil der Gesellschaft.
Ja.
Wir haben 24% AfD. Das ist ja nicht, 24% der Menschen sind zu Teilen zum Teil rechtsextrem, sondern ich halte mein Maul, damit mir nichts passiert.
Ja, und das ist eher das. Und ich, genau, deswegen denke ich so, nee, wir sind nicht in der Minderheit, sondern zu viele sind einfach zu leise oder sagen gar nichts. Und die muss man ansprechen, denen muss man sagen so, hey, warum bist du leise? So, wir wollen doch eigentlich, zumindest glaube ich, dass die auch das wollen, was ich möchte, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo jeder frei ist, jeder seine Meinung äußern kann, jeder unversehrt bleibt, auch wenn er auf die Polizei trifft. Warum sagt man da nichts? Das ist doch einfach basic. Das ist einfach, das ist wie zu sagen so, hey, wir begrüßen uns. Das ist doch einfach freundlich, einfach schön. Ne? Und warum sagen diese Leute nicht? Warum stehen die nicht auf und sagen, hör mal zu, wir wollen das nicht. Ich meine, es gab die Demos und es gab ja auch mehrere Demos, waren 10.000 Leute, waren sehr viele Leute da in Oldenburg, das ist ein schönes Zeichen. Aber ich wünsche mir das in so vielen Situationen noch mehr, dass gerade diese Leute, die sagen, ja, ich sag lieber nichts dazu, weil dann könnte mir das ausgelegt werden. Nee, sag was dazu, weil was soll da groß ausgelegt werden? So, wir wollen, wie gesagt, wir haben schon ein paar Mal gesagt, wir wollen nicht, dass Leute einfach über den Haufen geschossen werden. Was gibt's da dazu nicht zu sagen? Was ist daran falsch, das zu sagen? So, ne?
Das Erstaunliche ist natürlich, das arbeitet gut mit dem zusammen, worüber wir am Anfang gesprochen haben, mit diesem gewaltvoller werdenden Klima in der Gesellschaft, dass du natürlich, das schüchtert Menschen ein. Und ich kann am Ende dann auch verstehen, dass der Familienvater, die Mutter oder in der Schule, so, dass du eher dann still bist, wenn dann irgendwie Torben eben von seiner Rohkost spricht und sagt, vom deutschen Volk redet, dass du dich sagst, das sind halt die Lauten gerade, deswegen sage ich nichts. Und ich frage mich, was könnte der Weg sein, zu sagen, es gibt nichts zu befürchten. Was kann man diesen Menschen, die jetzt sich in die Stille zurückziehen, was kann man denen raten? Was können die auch zum Beispiel am Fall Lorenz lernen? Das ist eine schwere Frage.
Ja, schwere Frage. Ich meine, also am Fall, also zumindest was ich am Fall Lorenz gelernt habe, und ich vielleicht kann das auch vielen anderen helfen, ist, es gibt sowas wie eine große Solidarität. Und es gibt auch, man kann Menschen auch dazu motivieren, wirklich auch auf die Straße zu gehen und sich dazu zu äußern. Ich weiß jetzt nicht, ob alle, ich würde mal sagen, alle, die da auf dieser Demo waren, weiß ich jetzt nicht, ob die den Lorenz wirklich so gut kannten, wie die es sagen. Na, aber die waren einfach solidarisch. Die haben einfach das gespürt. Und ich glaube, es muss nicht, ich will den Leuten immer sagen, so, es muss nicht immer der Social Media Content-Influencer sein, der irgendwie 100.000 Follower hat und fancy irgendwelche Sachen macht, der dann damit das Gehör verschafft wird. Ne? Aber jeder sollte quasi schon mal in seinem Umfeld schauen und sagen so, hey, warum redest du so? Ne? Guck mal hier, Lorenz, was da passiert ist. So, ne, wenn Leute wieder anfangen und dann sagen, ja, aber der hat ja auch so, dass man dann sagt, nee, das ist doch, dass man den Leuten auch sagt, so, aber trotzdem muss man ja nicht erschießen. Ne? So, ne? Und das sind ja Dinge, die viele machen können, die alle Leute machen können. Das ist eine Demo, so, das ist jetzt nicht etwas, wo, ne, eine Demo aus Solidarität zu Lorenz, das ist jetzt nicht etwas, wo jemand groß was leisten muss. Du kannst einfach dabei sein und dich solidarisch zeigen. Das hilft, das hilft. Die Familie sieht es auch. Ich hoffe, das tut dir auch gut, das zu sehen, dass eine Solidarität da ist. Aber es ist auch ein Zeichen wiederum an andere Leute, zu sagen, so, hey, ich kann dazukommen. Und dann zeigt man wieder, wir sind mehr, wir wollen das nicht. Also es gibt schon viele, viele Sachen oder viele Möglichkeiten, wo Leute was zeigen können oder sich engagieren können. Es müssen nicht immer diese Influencer sein. Es muss nicht immer auf Social Media passieren, aber es kann auch ganz viel außenrum passieren. Hier auf Social Media dann den Krawallmacher entgegenzusetzen, das sind dann so die Aufgabe von Leuten wie mir. Die versuchen dann irgendwie das zu machen, aber es gibt auch ganz viel außerhalb, wo Leute sich engagieren können, und da finde ich, das sollte jeder machen. Da kann sich niemand rausreden, das nicht zu machen.
Wenn du die Demos siehst mit den Teilnehmenden, auch jetzt zum Beispiel nach dieser Wannsee-Dings bei der AfD-Sache, als da diese Remigration besprochen wurde, dieses furchtbare Wort und diese furchtbare Tatsache.
Ja.
Wenn du das siehst, diese Demonstration, glaubst du denen? Macht das ein gutes Gefühl oder macht das eher sowas? Warte, ich gebe dir ein Geräusch.
Also ich will den Menschen das glauben. Ich sag so, ist okay, das klingt auch wieder pessimistisch. Ich sag mal, ich glaube es den Menschen. Ich frage mich manchmal nur, ob die alle für das Gleiche kämpfen. Ich glaube, dass es da unterschiedliche Motivationen gibt, auf so eine Demo zu gehen. Die Demo ist ja auch recht allgemein gehalten. Das ist eine Demo, sagen wir mal jetzt die Demo gegen rechts. Dann kann man sagen, okay, was bedeutet das? Es gibt Leute da, die sind erstmal, gehen dahin, weil sie einfach mal keinen Faschismus möchten. Man sagt, ja, finde ich auch. Ist doch erstmal gut. Aber dann redest du vielleicht mit denen und fängst zum Beispiel an, mit dem über Rassismus zu sprechen. Kann sein, dass da eben auch die Meinungen auseinandergehen. Ne? Was ist jetzt Rassismus? Ne? Dann sagt der eine das, sagt der eine das. Ne? Dann ist halt die Frage, gehen tatsächlich alle wegen der gleichen Sache auf diese Demos? Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, einfach als Zeichen auch in die Gesellschaft, wir machen uns Gedanken darüber und Leute sind auch offen, darüber zu sprechen. Das ist Leuten nicht egal. Es ist auch vielen nicht egal, was hier passiert. Ne? Und auch wenn diese Leute in Social Media und quasi aus tatsächlich der rechten Ecke und AfD so sehr, sehr laut sind, so, nee, es gibt schon noch eine Mehrheit, die da das anders sieht als jetzt so die AfD-Ecke und so. Aber ja, es ist trotzdem. Ja, immer die Frage, okay, was bedeutet das Demo gegen rechts? Das ist so mein Gedanke immer. Ja. Für was demonstriert ihr da jetzt tatsächlich? Ne? Aber ich höre das immer wieder, dass Leute dann sagen, oh, schon wieder eine Demo gegen rechts.
Was bringt denn das?
Was bringt das? Aber ich will Leute ermutigen, so diesen Gedanken irgendwie aus sich rauszubekommen und da nicht müde zu werden, weil es ist trotzdem wichtig, dass man diese Zeichen setzt. So,
es mag vielleicht ist es auch einfach mal gut Zeichen. Zu sehen, also was du gerade gesagt hast, dass es eben, es sind nicht nur 5 Leute, die das denken, oder das Gefühl, was wir beide am Anfang des Gesprächs hatten, irgendwie ist man ja, wir werden ja immer weniger.
Ja.
Vielleicht ist es auch einfach, ist so eine Demo gegen rechts auch gut zu sehen, nee, da sind echt einige Leute, die da noch gegen rechts sind.
Ja, genau.
Was auch immer das bedeutet.
Genau. Und das ist, und für mich ist es, tut es, also ehrlicherweise tut mir das gut. Also ich fand es schön, das zu sehen. Ich denke mir oft so, ich bin nicht die Person, die auf solche Demos gehen sollte. Ich denke, da sollten andere dahin gehen. Aber ich finde es trotzdem schön, das zu sehen. Und sag so, es gibt mir auch ein gutes Gefühl, wie gesagt, wo ich mich dann ein bisschen drüber nachdenke und frage, okay, was bedeutet das Demo gegen rechts? Aber es gibt mir trotzdem ein gutes Gefühl, und ich glaube, wir als Gesellschaft brauchen solche Zeichen.
Würdest du sagen, dein Content verändert sich gerade in Zeiten wie diesen? Also ich habe dich ja wahrgenommen als jemand, der mir so geiles Wissen, was wichtig ist zu wissen, was ich aber noch nie gehört habe, aufgrund dessen, dass 99% meiner Geschichtsbücher von kolonialen Ideen durchzogen sind. Und deswegen lerne ich bei dir wahnsinnig viel.
Ja.
Würdest du sagen, das ändert sich gerade?
Oh, es könnte sein. Es verhandle ich gerade noch mit mir, tatsächlich. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich immer über Afrika sprechen, einfach weil das meine Leidenschaft ist und ich einfach Spaß macht, darüber zu sprechen.
Das ist auch richtig. Also ich kann auch nochmal den Hörerinnen und Hörern, die dich nicht kennen, es sind ein paar neue dazugekommen in den letzten Monaten. Also ich kann das wirklich so, also ich spreche selten Empfehlungen aus, aber dein Content, ich finde den einfach richtig, Also ich bleib da wirklich hängen. Das ist so, weil man hat das einfach noch nicht gehört. Und das sind so, also alleine zu lernen, das wusste ich allerdings vorher, alleine zu lernen, wie reich dieser Kontinent an Geschichte ist.
Ja.
So ist einfach, das macht so einen Spaß, weil ich einfach davon nichts gehört habe. Noch nichts, noch nie. Und das ist natürlich auch ein eigener Fehler, den ich mache und bin dir dankbar, dass du die Aufgabe übernommen hast, mich zu educaten. Aber es ist auch einfach sehr interessant und auch lustig und irgendwie besonders. Also es ist richtig cool. Ich kann also nochmal bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, folgt bitte.
Erstmal danke dafür. Und ja, aber das werde ich auf jeden Fall weitermachen. Aber in den letzten Wochen mache ich mir schon auch mehr Gedanken darüber, mehr jetzt auch zu quasi gesellschaftlichen Themen, die hier gerade so passieren, mich zu äußern. Weil ich finde, ich meine, diesen Afrika-Content habe ich schon auch aus dem Grund heraus gemacht, um Leute zu helfen oder zu helfen, quasi ja mehr Perspektiven zu sehen und auch offener zu sein und vielleicht auch mal zu hinterfragen, warum denken wir zum Beispiel über schwarze Menschen, über afrodiasporische Menschen so, wie wir denken, dass da auch ganz viel einfach koloniales Gedankengut dabei ist. Das wollte ich schon auch nutzen, um Leute da quasi neue Perspektiven zu öffnen. Aber ich frage mich schon auch, ob das reicht, ob da Leute das dann verstehen, ob Leute diesen Gedankensprung dahin bekommen oder ob ich einfach, ja, wie zu meinen ganz Anfangszeiten, bevor ich quasi über Afrika gesprochen habe, da war ich schon auch deutlicher. Da habe ich schon auch deutlicher mal gesagt, so, nee, das finde ich blöd und das ist Rassismus und so geht das nicht. Ne?
Ich glaube, ich habe mal ein Gespräch geführt, ein sehr langes, als die AfD zum ersten Mal so richtig einen großen Satz nach vorne gemacht haben. Da waren die, glaube ich, so bei 12%, 13%, 14%. Und dann habe ich Aminata Belli eingeladen, um mit ihr darüber zu reden, wie fühlt sich das eigentlich für einen Menschen an, der von diesem Hass dieser Partei direkt betroffen ist. Und sie hat so klar, also sie hat wirklich einfach gesagt, das ist ekelhaft, das ist scheiße und ich will auch eigentlich dann nicht mehr in diesem Land hier leben. Ich hau ab, ich halte es nicht aus. Und sie hat es so klar ausgedrückt und das hat dann auch recht eine Runde gemacht, diese Aussage. Mhm. Ja. Weil die Leute dann zum ersten Mal verstanden haben, Moment mal, das ist doch diese coole Moderatorin von Dieb und Deutlich. Die macht doch immer diese lustigen Reels. Ich folge der total gerne bei Instagram. Und dann zu sehen, nee, Moment, die Person ist richtig betroffen davon. Die fühlt einen großen Schmerz, den auch du nachvollziehen kannst, diesen Schmerz. Und ich glaube, diese Klarheit und Direktheit ist jetzt, es ist der Moment, wo wir alle so klar und direkt sprechen müssen, dass das so viele verschiedene Menschen bedroht, diese Politik, die wir gerade erleben.
Ja.
So, und ich glaube, es ist wirklich die Zeit, dass man, dass wir als Producer von Content, egal wo, egal auf welcher Plattform, deutlicher uns positionieren müssen. Und ich habe mich da auch immer sehr gesträubt vor als Journalist. Und so sehe ich dich eigentlich auch. Ich empfinde dich auch als Journalisten. Also wir sind Kollegen. Und es ist immer total schwer, so eine ganz starke persönliche Meinung, nicht Haltung, weil ich glaube, unsere Haltung spürt man, wenn man uns beiden folgt.
Ja.
Aber eine Meinung zu Sachen zu positionieren. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, wo wir uns hinstellen müssen mit breiter Brust und sagen müssen, Leute, das geht nicht mehr.
Ja. Vor allem, weil ich ja das gerne auch von anderen fordern möchte, merke ich so, nee, es reicht nicht mehr, dass ich sage, ja, ich berichte nur und ich kläre Leute auf und so, ne? Sondern ich spüre immer wieder, dass ich, glaube ich, das machen muss. Ich muss, glaube ich, oft auch mal meine Meinung sagen und auch meine Perspektive den Leuten mitteilen. Sag so, so ist das und so geht es mir als Person, wenn ich sehe, AfD ist stärkste Kraft oder genau, gestern habe ich ein Video gemacht quasi über das Thema mit Antonio Rüdiger. Was
ja, das habe ich gesehen, leider interessiere ich mich nicht für Fußball, deswegen habe ich das gar nicht mitbekommen, aber ich habe mir das Video auch nochmal angeguckt, genau. Empfand es aber auch eben als unfassbar rassistisch.
Natürlich, natürlich, es war krass und ich fand einfach, ehrlicherweise gibt es da Parallelen zu auch dem, was in Lorenz ist. Gott sei Dank ist hier Rüdiger sein Leben nicht bedroht, aber ich finde es krass, wie Leute darüber reden, weil klar, ich habe auch in meinem Video gesagt, ja, er hat was Falsches gemacht, er ist da ausgerastet, man sollte nicht so ausrasten, er hat natürlich auch eine Vorbildfunktion, er ist Nationalspieler und so weiter. Ist nicht gut, kann passieren und er ist doch dafür auch bestraft worden. Da gibt es ein Gericht des spanischen Fußballverbandes, das hat ihn jetzt gesperrt, aber für viele Leute reicht das nicht. Für viele Leute wollen, dass dieser Mensch untergeht. Und ich frage mich, warum sind wir so? Warum sind wir so, dass wir nicht sagen, es gibt einen Da ist jemand festgestellt worden, da ist was falsch gelaufen. Das wird vor ein Gericht gebracht, Sportgericht oder welches Strafgericht auch immer. Und da wird das geklärt und dann können wir sagen, okay, dann ist gut, weil das wurde geklärt. Gerechtigkeit oder wie wir es vom Gesetz haben, wurde getan. Ne? Aber Leute wollen den Untergang des Menschen. Und das kann man so lange spinnen, dass man das sagt, nee, wir wollen nicht mehr, dass wir Leute verhaften, sondern dann ist plötzlich auch okay, ja, dann ist plötzlich auch jemand erschossen. Und das, ich sehe einfach so diese Parallelen und deswegen muss ich da auch äußern und sagen, auch zu anderen Sportkommentatoren muss ich dann auch sagen, hey, es geht nicht, weil ihr tragt dazu bei, immer dieses Mehr zu fordern, immer dieses Law and Order und da muss noch mehr drauf gehauen werden. Warum? Ich denke so, warum reden wir so?
Ich befürchte, dass ein Großteil der Art, wie wir miteinander sprechen, dadurch beeinflusst ist, wie wir in sozialen Medien miteinander kommunizieren. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich glaube, du hast es mitbekommen. Der Vernichtungswille in den digitalen Medien ist so groß. Das ist sozusagen, die Person muss vernichtet werden. Und man hört erst auf, wenn die Person nicht mehr existiert, wenn die Person unsichtbar ist, wenn sie sich aufgelöst hat. Ja. So. Und das darf in keinem Fall. Niemand darf die Vernichtung oder das Verschwinden einer Person fordern. Das ist einfach, egal wie beschissen wir eine Person finden, egal wie schlecht sie ist, egal wie furchtbar das ist, was sie getan hat, es ist nicht deine Aufgabe, an der Tastatur oder eben in den Kommentarspalten oder egal wo, zu fordern, was mit dieser Person passieren soll, weil das erzeugt einfach noch mehr Hass. Und dieser Hass schwappt irgendwann in die Wirklichkeit und dann wird es gefährlich.
Ich finde es irgendwie interessant, weil ich komme auch so ein bisschen so aus dem Background des so der Sozialpädagogen. Ich habe mich irgendwann auch mal so eine Ausbildung da dagegen gemacht. Und da geht es ja viel darum, Menschen quasi auf, sag ich mal, auf der schiefe Bahn gekommen sind oder in Schwierigkeiten gekommen sind, dazu zu bringen, ja, wieder quasi Teil der Gesellschaft zu werden. Ist auch ein großes Wort, aber quasi dazu zu bringen, einfach wieder, dass Dinge wieder in Ordnung kommen. Ja, dass man eben schaut, was ist passiert. Und ich frage mich so, dieser Gedanke, also ich hatte lange das Gefühl, das ist nicht nur etwas, was Sozialpädagogen, das kann man auf vielen Bereichen übertragen. Ne?
Auf
fast jeden Bereich. Ne? Es kann sein, jemand äußert sich blöd. Ne? Es kann auch sein, jemand äußert sich rassistisch zu mir. Dann ist es blöd für mich. Aber ich gehe immer damit rein und sage mir, ja, ich will irgendwie doch versuchen, ich oder vielleicht auch jemand anders, versuchen, diese Person zu überzeugen, dass das rassistisch ist und dass diese Person sich ändert, damit wir wieder zusammenkommen. Und ich wünsche mir, dass dieser Gedanke wieder stärker wird und dass wir nicht auf wirklich, wie du sagst, auf die Vernichtung von Personen, dass wir das nicht akzeptieren, dass wir sagen, nee, ich will nicht, dass eine Person dann runtergemacht wird oder vernichtet wird oder nicht mehr da ist oder keine Jobs mehr hat oder zum Schluss auch noch tot, sondern ich will oder meine Intention soll immer sein, meine Kritik und meine Intention soll immer sein, dass es dann besser wird, dass es die andere Person es besser macht, versteht und besser macht. Und ich wünsche mir einfach, dass dieser Gedanke mehr auch in Social Media wieder Einzug erhält. Und ich hoffe, dass wir da irgendwie dazu beitragen können.
Das hoffe ich auch. Und ich möchte, dass das einfach, was du gerade gesagt hast, das Schlusswort bleibt für dieses wirklich ganz tolle Gespräch. Und ich hoffe, dass wenn wir mit diesem Gespräch eine Person verändert haben, dann haben wir schon was erreicht.
Ja, sehr. Auf jeden Fall.
Aber das Dumme bei uns beiden ist ja, wir reden ja zu den Leuten, also oft, also zumindest jetzt in diesem Rahmen des Podcasts, wenn wir das fürs Fernsehen machen, dann ist es nicht so, da rede ich zu einem größeren Publikum, aber der Podcast ist ja für Menschen, die ja schon, wir sind ja irgendwie schon alle sehr ähnlich.
Ja.
Also, ich glaube jetzt kaum, dass irgendjemand aus der AfD-Fraktion unser beider Gespräch sich anhören wird, beim Joggen auf dem Laufband morgens.
Ja, das ist immer das Problem bei Podcasts, ne? Wo ich mir denke, so, okay, bei Social Media ist es ein bisschen anders, ne? Da streut sich natürlich schon auch, da gibt es natürlich schon auch eine große Community, die mir folgt, die sich natürlich dafür interessieren. Aber ich wünsche mir schon auch, dass Leute das sehen, die vielleicht jetzt nicht meiner Meinung sind oder nicht in der gleichen Bubble sind oder so. Mhm. Ne? Daher hoffe ich natürlich, dass das immer passiert. Ja, im Podcast, ich werde den Podcast teilen, dass Leute, die nicht in der Bubble sind, das dann auch sehen.
Ich teile den dann auch, warte mal, auf meinem Hauptaccount teile ich den sowieso, aber da sind ja auch Leute außerhalb der Bubble. Nee, es stimmt eigentlich nicht. Also ich habe, glaube ich, so 66.000 Follower oder so und ich habe immer das Gefühl, das sind 66.000 Menschen, mit denen ich mich wunderbar verstehen würde.
Ja.
Also ich merke das auch jetzt, wenn ich was poste, das ist so supportive.
Okay.
Und irgendwie so, wir machen jetzt hier, komm, wir verändern die Welt.
Das ist so, wir glauben ans Gute. Und das ist so, da ist nicht einer, der runterschreibt. Obwohl, stimmt nicht. Ich habe einen Hörer, der dann immer sagt so, naja, aber jetzt bist du aber schon ganz schön wieder hier zu tolerant mit der Welt. Aber dann diskutiere ich mit dem, das ist aber einer.
Ja, ja. Weißt du, so. Also ich finde es lustig, weil ich habe heute Morgen mir meinen Post zu diesem Video angeschaut über Antonio Rüdiger. Und da habe ich schon gesehen, dass auch viele, die quasi bei meinem Follow, ich kann das ja dann mal, ich schaue manchmal die Profile an und sehe dann, okay, die haben irgendwie bei mir den Follow-Button gedrückt. Da stehen viele darunter, die dann auch gesagt haben, ja, aber jetzt hier von Rassismus zu sprechen, so, ist jetzt aber auch übertrieben, ne? Und daher, ja, bei mir mischt sich vielleicht auch die Community, vielleicht auch, obwohl wahrscheinlich der Großteil doch schon auch auf meiner Seite ist, schon auch eine Bubble ist, aber vielleicht verändert sich das gerade auch.
Ich glaube, es wird sich verändern. Achso, was ich noch gar nicht gesagt habe, herzlichen Glückwunsch im Übrigen zum Spiegel-Bestseller.
Oh, danke.
Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, weil wir beide haben das letzte Mal, glaube ich, kommuniziert, da warst du im Abgabestress.
Da war ich gerade am Abgeben, genau.
Ja. Und wir sind ja, glaube ich, beide im selben Verlag, bei Drömer.
Ja.
Und finde das toll, dass wir beide im selben Verlag sind.
Nice, finde ich auch gut, ja.
Dann nochmal vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Arbeitstag und wir hören uns. Ich hoffe, dass wir mal beide auch einfach eine Folge machen, wo es dann nicht um Rassismus geht. Ich fände es irgendwie auch mal gut, wenn wir einfach mal so eine Folge machen würden.
Kriegen wir hin.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Redaktionsleitung: Anna-Pia Nedelmann. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.